Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und nach der ersten Halbzeit folgt die zweite. Auch an den Kapitalmärkten ist das erste Halbjahr vergangen und die Entwicklung der Aktienmärkte kann sich durchaus sehen lassen, ist aber sehr differenziert. Der DAX entwickelte sich fast 10% aufwärts, der Dow nur etwa 4%. Etwas belebter ging das Spiel bei der Nasdaq voran. Über 23% plus standen da auf dem Zettel. Deutlich mehr als beim TecDAX, der lediglich eine schwarze Null vorweisen konnte. Die Aktienmärkte bleiben also differenziert. Größere Krisen blieben zwar aus, aber die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland und Europa sowie die gestartete Zinswende nach unten beschäftigen die Märkte doch deutlich mehr als zunächst gedacht. Wie schlecht läuft es denn wirklich wirtschaftlich in Deutschland? Wie geht es weiter mit dem Boom bei den amerikanischen Technologiewerten? Und was bedeutet das alles für unsere Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 4. Juli 2024 und bei mir sitzen in dieser traditionellen Halbzeitanalyse wieder zwei Gäste. Zum einen der Stammspieler Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank, und dazu noch unser Joker Jörg Beusen. Er ist Chefanlagestratege bei der DK Investment GmbH. Hallo und herzlich willkommen.
Hi Dirk.
Hallo, hallo.
Ja, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, das Hallo Dirk, also das Duzen ab der 101. Folge. Das wird sicherlich heute noch eine Herausforderung werden und ich bin mal gespannt, wie viele Sie's mir hinterher beim Schneiden noch auffallen, die ich dann aber ja nicht mehr rausnehmen kann. Also für alle, die uns jetzt zuhören, Sie können gerne mitzählen, wie oft wir uns da vertun werden im Laufe des Podcasts. Ja, wir beginnen ja diese Halbzeitanalyse so ein bisschen vielleicht am besten erstmal mit so einem Blick zurück auf 2024 und Ulrich, du hast dir ja ein Jahr gewünscht, mal ohne größere Krisen und das hat ja zumindest erstmal geklappt. Klar, wir haben noch weiterhin die Krisenherde, die wir quasi aus dem alten Jahr geerbt haben, also insbesondere mal die Krisenherde Ukraine, aber auch Gaza, aber es kam jetzt ja nichts dazu, was nun nochmal so ganz viel Unruhe reingebracht hat. Demnach ist dein Wunsch ja in der Hinsicht zumindest jetzt erstmal in Erfüllung gegangen, oder?
Ja, wir haben das an dieser Stelle im Podcast häufiger so gesagt. Bei mir war immer der Hintergrund, dass wir registrieren, dass die gesamte Weltwirtschaft und die gesamte makroökonomische Mechanik, das heißt also die Finanzpolitik und auch die Geldpolitik, die Zinsen, die Inflation, sich jetzt beruhigen nach diesen riesigen Verwerfungen, die wir hinter uns haben, wo schon viele Leute gar nicht mehr dran denken. Das heißt also, das, was da in der Corona-Zeit passiert ist, das waren doch schon riesige Wellen, die wirklich alles überspült haben, was wir an wirtschaftlichen Kenntnissen auch haben. Und diese Wellen, die ziehen sich jetzt zurück, das Meer wird ruhiger und da wäre es natürlich schön, wenn nicht gleich wieder ein neuer Stein ins Wasser platscht. Aber wir wissen natürlich auch, dass Kapitalmärkte, wie es Leben generell ja kein Wunschkonzert sind. Wir sind uns sehr wohl bewusst der großen Umwälzungen, die uns umgeben, von technologischen Durchbrüchen, KI und so weiter, bis zur neuen politischen Spaltung in der Welt und auch in der Weltwirtschaft. Das heißt also, wir sind schon gewahr, dass wir mit solchen politischen Faktoren weiterhin rechnen müssen.
Ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist ja die Fußball-EM noch im vollen Gange. Wir wissen auch noch nicht, wie es jetzt mit Deutschland weitergegangen ist. Das passiert ja dann morgen. Bleiben wir mal so ein bisschen im Fußballbild. Schauen wir mal zurück auf das erste Halbjahr. Wie würdest du denn das Jahr 2024 bisher beschreiben, wenn du es mal so unter fußballerischer Sicht bewerten müsstest? Also wie ist die erste Halbzeit denn so gelaufen?
Ja, ich würde mal zuerst mal würde ich mal sagen, also im Gegensatz zur EM zählen an den Kapitalmärkten wenigstens alle Tore. Und am Ende, ja, würde ich sagen, gewinnen immer die Aktien, nicht die Deutschen, sondern die Aktien. Das ist auch für die erste Jahreshälfte schon richtig gewesen. Gut, aber mal ernsthaft, wenn man stichwortartig zusammenfasst, was die Megathemen aus der ersten Halbzeit, also der ersten Jahreshälfte waren, dann kommt da raus, erstens, ja, ich würde immer noch sagen, das Zittern um den ausreichenden Inflationsrückgang und damit eben auch das, was an Zinssenkungen möglich ist, das war von Monat zu Monat ja bei jeder Inflationszahl spürbar. Dann als zweites die Konjunkturentwicklung, die weiterhin recht schwankungsfrei und kräftig ist auf der gesamten Welt und insbesondere dominiert wird von einer sehr kräftigen US-Wirtschaft. und hier eben als Hintergrund und als Treiber eben dieser kometenhaften Aufstieg von KI, was ja wirklich eine Story, eine ganz neue Story ist. Dann würde ich sagen, drittens, Verschärfung des Handelskrieges. Es geht weiter, die Spaltung der Weltwirtschaft, was ich gerade schon angedeutet habe. Und viertens kommt mehr und mehr hinzu ein Bewusstsein für eine zu hohe Staatsverschuldung. Das ist das, was wir jetzt in den letzten Wochen vermehrt diskutiert haben, aber wir haben uns das jetzt in den letzten Monaten schon angeschaut und da sind einfach Dinge unterwegs, die so nicht weitergehen können. So, und alle diese vier Themen, die werden auch in der zweiten Hälfte weiterhin uns in Atem halten.
Schauen wir doch nochmal so ein bisschen auf einzelne Märkte jetzt drauf, wie die so gelaufen sind. Die Aktienmärkte haben jetzt eigentlich im Zuge der Europawahl, die Wahlergebnisse haben da ein bisschen was durcheinander gewirbelt. Die sind ein bisschen nach unten gekommen, haben ein bisschen korrigiert, haben sich auch schon wieder ein bisschen erholt zum Glück. Aber das war eher so ein europäischer Abschlag, den wir da eigentlich gesehen haben. Insgesamt weltwirtschaftlich, glaube ich, Ulrich hat es eben schon gesagt, läuft es eigentlich noch mal ganz gut. Man spricht ja auch immer so vom Langzeittrend. Ist der denn noch intakt? Beziehungsweise welche Märkte waren denn vielleicht besonders wackelig im ersten Halbjahr?
Ja, ich glaube gar nicht, dass es so wackelig war. Also die Volatilität war eigentlich die ganze Zeit über sehr gering. Wir haben aus meiner Sicht zwei kleine Events gehabt. Das ist A, die Wahl, die du bereits genannt hast. Insbesondere aber auch die französischen Ergebnisse, beziehungsweise auch jetzt die Wahl vom Wochenende in Frankreich, die Volatilität gebracht haben und wo es sicherlich Risikoaufschläge gibt, einfach aus der Unsicherheit heraus, wie geht's weiter. Das Zweite, was wir im ersten Halbjahr gesehen haben, ist eine Woche im April, wo Technologiewerte mal unter die Räder kamen. Aber wie gesagt, es war eine Woche im April und dann war es auch schon wieder vorbei. Und unser Credo ist ja immer, time in the market is important, not timing the market. Und insofern sind das aus meiner Sicht so kleine Events, die den Privatanleger überhaupt nicht interessieren müssen, weil man muss viel länger investiert sein. Wenn ich jetzt auf die Märkte schaue, dann ja klar, US-Tech ist bereits angeklungen, sicherlich eins der ganz großen Themen, was sicherlich sehr positiv performt hat. Aber auch wenn wir uns den deutschen Aktienmarkt anschauen oder den europäischen Aktienmarkt, waren das doch sehr, sehr auskömmliche Renditen. Also im Prinzip haben wir in einem halben Jahr mehr als einen durchschnittlichen langfristigen Jahresreturn schon erwirtschaftet. Also insofern positives Fazit für Risikomärkte, aber auch Unternehmensanleihen haben auch noch profitiert. Also da kann man sagen, okay, das ist das klassische Bild. Aktien funktioniert, Unternehmensanleihe funktioniert. Da, wo wir uns ein bisschen schwer tun im Moment, aus meiner Sicht, ist auf der klassischen Staatsanleihenseite. Und das liegt einfach daran, dass die Zinssenkungen dann halt nicht so schnell kommen, wie wir das auch selbst prognostiziert haben, Ulrich und ich. Und das macht halt so ein bisschen Sorgen nach vorne hinaus, wenn man aus Fondssicht drauf schaut. Ja, das ist es eigentlich auch schon.
Das war fast schon auch eine Börsenweisheit, die Jörg jetzt da gesagt hat. Also time in the market, not timing the market. Das ist ja, hätten wir fast in unsere letzte Folge mit aufnehmen können. Sehr schön. Ja, kommen wir nochmal zu den Tech-Werten. An denen kann man ja auch im ersten Halbjahr 2024 nicht vorbei, abgesehen von dieser Woche im April vielleicht. Die KI-Fantasie, die läuft ja immer noch. Die scheint ja auch kein Ende zu finden, auch wenn es immer wieder herbeigeredet wird. Dennoch sagen einige schon, na, da muss man mal drauf schauen. Die ersten Wolken ziehen vielleicht auf. Manch einer will vielleicht auch mal eine Korrektur herbeireden. Wie ist denn euer Blick so auf die Branche, Technologie, KI und die Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben und was vielleicht noch in Zukunft folgt?
Ja, also wie gesagt, an Technologie kommt man nicht vorbei, generell. Das Thema, was man dort hat, ist, es sind, glaube ich, wenige Unternehmen, die sich ganz speziell in dem künstlichen Intelligenzbereich bewegen. Und hier sind es insbesondere zurzeit eher Hardware-Unternehmen. Also klassisches Beispiel ist ja Nvidia oder TSMC, also alles das, was Semiconductor und Chips herstellt. Das, was zuletzt ein bisschen gelitten hat, sind Softwareunternehmen. Die haben halt erstmal größere Investitionen vor sich. Das ist so das eine. Das andere ist, die IT-Budgets der Unternehmen, können wir ja auch in unser eigenes Unternehmen schauen, die wachsen ja nicht unendlich. Oder nur weil jetzt KI da ist, habe ich jetzt plötzlich das doppelte IT-Budget. Das heißt, es folgt eine Reallokation zwischen diesen Sektoren. Wenn man auf die Tech-Werte in den USA schaut, ja, die Fundamentaldaten sind nach wie vor stark. Das muss man einfach so sagen. Und das zeigt eigentlich auch die Qualität. Nichtsdestotrotz, der Raum für Fehler, also sprich für irgendeine Gewinnwarnung oder so ähnlich oder eine negative Nachricht von diesen Unternehmen, der ist inzwischen äußerst begrenzt. Also man hat so, Jeder hat dieses Unternehmen, alle setzen darauf, dass das ständig weitergeht. Das wird auch irgendwann zu, sagen wir mal, einer leichten Korrektur führen. Mich erinnert das so ein bisschen an das Internet Ende der 90er Jahre, wo wir auch priced for perfection waren, wie wir immer sagen, und die Unternehmen nach oben geschossen sind. Dann setzt irgendwann, ich sag's mal, eine gewisse Ernüchterung ein. Das kann in 6 Monaten sein, das kann in 12 Monaten sein, das kann auch erst in 3 Jahren sein, das weiß ich auch nicht. Dann gerät dieses Thema etwas aus dem Fokus und genau dann muss man eigentlich nochmal kraftvoll zugreifen, weil dann wird das der langfristige Trend, der Megatrend, der dann hinten raus sich ausspielt.
Ja, ist es denn nicht aber so, dass jetzt, weil du gerade den Vergleich zu den Anfang 2000er gebracht hast, dass die Firmen, die wir jetzt sehen, zumindest ja echte Gewinne schreiben? Damals war es ja zum Teil so, dass ja quasi nur angenommene Gewinne eingepreist waren. Jetzt haben wir zumindest ja irgendwie ein sehr reales Geschäftsmodell dahinter, was ja funktioniert, heute funktioniert und nicht in der Zukunft.
Das ist richtig, dass wir reale Gewinne schreiben. Aber wie viel Gewinne machen die Unternehmen, die da drauf aufsetzen, mit KI heute bereits? Also haben wir schon die Effizienzgewinne mit KI, die wir uns alle versprechen. Wir brauchen die KI, um auch solche Themen, die Ulrich viel besser beurteilen kann als ich, zum Beispiel demografischer Wandel oder Babyboomer, die jetzt alle in Rente gehen. Wir müssen das irgendwie auffangen. Dafür brauchen wir die KI. Aber setzen wir sie heute schon gewinnbringend ein? Oder ist das, was wir mit ChatGPT zum Beispiel machen, eigentlich nur Spielerei? Das ist halt die entscheidende Frage. Und die hinaus, nach vorne hinaus zu beantworten, das wird noch schwierig werden. Dass ein Nvidia massiv Gewinne macht, ohne Frage.
Ja, also du sprichst jetzt eher über die, die danach folgen, also die Anwender sozusagen dieser Technologie, die auf Nvidia fußen dann. Ne?
Richtig.
Und da stellt sich mir dann auch eine zweite Frage noch. Wir reden jetzt immer über Nvidia. Bleiben wir mal bei dem Wert. Ein Wert vor ein paar Jahren eher aus der zweiten oder dritten Reihe sogar, wo man sagt, ja, die bauen halt ein paar Chips für Computerspieler, damit die da zocken können auf ihren Rechnern. Heute ist es ein ganz wichtiger Teil der Technologiewelt. Auf der anderen Seite haben wir ja aber auch die großen Konzerne, wie zum Beispiel Google, Apple, Meta, Facebook, wie sie alle heißen, Alphabet, um jetzt mal alle aus diesem ganzen Konglomerat zu nennen. Wie hängen die denn eigentlich an dieser Entwicklung mit dran? Also die sind ja dann auch Nutznießer dieser Technologie eigentlich nur.
Sie sind Nutznießer, aber sie sind auch Innovator. Klar, die Chips werden von Nvidia zurzeit produziert im Wesentlichen oder ein Großteil. Es gibt auch noch andere Hersteller daneben. Das ist die Hardware, aber die Anwendung selbst erfolgt dann in den anderen großen Unternehmen. Und da sind diese Unternehmen natürlich perfekt für aufgestellt, weil sie halt über ihr Geschäftsmodell in der Vergangenheit hohe Gewinne eingefahren haben und dieses Geld jetzt reinvestieren können, beziehungsweise investieren können. Das sind ja auch diejenigen, die dann die Data Center bauen zum Beispiel oder die die Entwicklung in diesen Large Language Models vorantreiben. Und all das muss ja finanziert werden und ist der Inkubator, um das diese Prozesse dann in allen Unternehmen irgendwann sinnvoll einzusetzen.
Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen wegkommen von den ganz spannenden Themen und kommen mal wieder zu den ernüchternden Themen, zur Zinsentwicklung und zur Inflation. Das waren ja auch so die Dauerbrenner eigentlich im letzten Jahr schon, aber auch in diesem Jahr einfach noch. Die Inflation in Europa, die kommt ja langsam zurück. Also wir haben jetzt ja auch für Deutschland wieder neue Werte gesehen. Die waren ja auch wieder ein bisschen niedriger. Die ersten Zinssenkungen haben stattgefunden. In den USA allerdings könnte es noch dauern, bis es zu Zinssenkungen kommt. Und es gab ja bisher auch keine. Warum hat die EZB das anscheinend besser hinbekommen mit der Inflation, als es die Federal Reserve in den USA hinbekommen hat? Ist das tatsächlich was die EZB sich gut schreiben kann oder war das Zufall?
Naja, also alle Notenbanken, ob das EZB ist oder FED oder auch andere, die in den letzten Jahren agiert haben, die klopfen sich ja zurzeit auf die Schulter. So nach dem Motto, wie haben wir das jetzt hier alles wieder hingekriegt? Und wenn man so die letzten 5 Jahre Revue passieren lässt, dann muss man sagen, bis hierher stimmt da ja auch einiges dran. Die Geldpolitik, das heißt also das Management des Finanzsystems hat in der Corona-Zeit sehr gut funktioniert, in dem Sinne, dass das System unter diesen extremen Belastungen sehr gut stabilisiert worden ist durch die Notenbanken, durch die Geldpolitik, die in diesen Jahren betrieben worden ist. Und es war schon ein entscheidender Faktor dafür, dass diese wirtschaftliche Krise Corona, dass die eben auch überwunden werden konnte und dass man nach Abklingen der Pandemie dann wieder anknüpfen konnte an eine funktionierende Wirtschaft und nicht mit einem breiten Landschaft von pleitegegangenen Unternehmen dagestanden hat. Was man auch sieht aus dieser Zeit ist, ja, erfolgreich, aber einige Instrumente, die da eingesetzt worden sind, die haben doch schädliche Nebenwirkungen, insbesondere negative Zinsen. Es war ein einmaliges Experiment bisher, ist noch nie vorgekommen. Man muss jetzt die Erfahrung zusammenklauben. Und es schaut so, dass der Nutzen vielleicht von diesem Instrument dabei dann doch nicht so groß war gegenüber den Nebenwirkungen, den schädlichen, die wir gehabt haben. Und das ist auch eine Lehre für die Zukunft. Zur Erfolgsgeschichte gehört dann auch dieser extreme Zinsanstieg, den wir dann in 22 Richtung 23 erlebt haben. Das sieht ja so aus, fast als wäre die gesamte Wirtschaft durch diese wirklich auch einzigartige Situation oder einzigartige Aktion der Notenbanken, wäre die ganze Wirtschaft so geschockt mittlerweile, dass nach dieser Inflationswelle 22 sich keiner mehr traut, die Preise weiter zu erhöhen. Also die psychologischen Wirkungen, die dieser Zinsanstieg in Richtung Inflationseindämmung gebracht haben, sind auch erheblich. So, darin sind jetzt beide große Notenbanken gleichmaßen beteiligt, ob das die EZB oder die Fed ist. Dass die Fed jetzt bei dem nächsten Move, das heißt also bei der Wiederrückführung der Zinsen jetzt ein bisschen später ist als die EZB, liegt daran, dass die Amerikaner halt noch einen Prozentpunkt mehr Inflation im System haben. Deswegen geht sie so schnell, wir bleiben weiterhin dabei, dass es November wird, wobei September, November ist wirklich eine ganz, ganz enge Entscheidung, aber es geht in Amerika auch los. Man darf nicht vergessen, dass die Amerikaner bei der Rückführung der Bilanz schon weiter sind als die EZB. Also da gibt es ein paar Unterschiede zwischen den Notenbanken, aber im Grunde genommen ziehen beide an einem Strang.
Vielleicht musst du ganz kurz nochmal erklären, was das bedeutet mit der Rückführung der Bilanz. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht der Normalhörer oder die Normalhörerin nicht so auf dem Schirm hat.
Ja, es gehörte eben neben negativen Zinsen als zweites Instrument zur Stabilisierung des Systems eben dazu, dass die Notenbanken sehr viel Liquidität bereitgestellt haben. Und das wirkt sich dann so aus, dass auf den Notenbankbilanzen für diese in die Wirtschaft eingeführte Liquidität dann als Gegenposten Vermögensgegenstände eingebucht werden. Und das erhöht die Bilanz der Zentralbanken enorm ums Vielfache, weil eben so viel Liquidität eben bereitgestellt wurde. Und das wird jetzt wieder zurückgeführt. Viele denken ja, die Tore der Liquidität sind aufgemacht worden in der Corona-Zeit. Wir sind überschwemmt worden mit Geld und jetzt kommt die Inflation und das ist halt die natürliche Quittung und da kommen wir gar nicht mehr raus. Und vergessen dabei, dass Liquidität, die einmal geschaffen worden ist, auch wieder abgesaugt werden kann. Und die Amerikaner machen das zurzeit in Riesenschritten, in zig Milliarden bis zu 100 Milliarden im Monat an Geldmenge, die da wieder zurückgeführt wird. Also da normalisiert sich eben auch wieder einiges. Also die Notenbanken können im Grunde genommen schon Stand heute durchaus für sich in Anspruch nehmen, dass sie da einen guten Job gemacht haben. Aber muss man ganz klar sagen, nach der Inflation ist vor der Inflation. An den Märkten geht es immer weiter. Und ob dieses Gleichgewicht, was die Notenbanken aufrechterhalten konnten, das heißt also die Wirtschaft steht weiterhin, die Inflation ist wieder zurückgedämmt worden, ob dieses Gleichgewicht eben in den nächsten Jahren auch so beibehalten werden kann, ist immer die große Frage. Und es gibt viele Kritiker natürlich, die sagen, naja, es stecken halt aus diesen extremen Instrumenteneinsätzen immer noch so viele Risiken im System, dass wir da in jedem Fall noch nicht durch sind. Das ist vollkommen richtig. Nur ist jetzt vor allen Dingen noch eine neue Perspektive dazu gekommen. Es ist jetzt nicht allein die Geldpolitik, die eben sehr sorgfältig beobachtet wird, sondern es kommt jetzt auch das Verhalten der Staaten immer mehr ins Blickfeld, weil die Staaten wirklich in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, das Geldausgeben neu entdeckt haben. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die führt auch nicht von heute auf morgen in die Katastrophe. Aber das sind Dinge, die über viele Jahre eben nicht so weitergehen können. Und da schärft sich so langsam das Bewusstsein, dass das nicht der richtige Weg ist.
Die Zinsen haben ja auch immer direkte Auswirkungen auf den Anleihemarkt. Das hat man ja auch 2022 leider gesehen. Da hat es den ganzen Markt ja richtig gebeutelt. Jetzt hat sich die Situation ja so ein bisschen beruhigt wieder. Aber die Zinswende steht ja bevor, also die Zinswende nach unten. Drohen da jetzt eigentlich dann wieder Turbulenzen am Anleihemarkt? Oder sagt man, naja, das geht jetzt ja einen sehr geordneten Weg, da braucht man sich eigentlich nicht so viel Gedanken machen?
Naja, also der Zinsanstieg, den wir 2022 gesehen haben, war ja extrem, also historisch kann man sagen, so schnell und so stark, wie der vonstatten ging, und hat sicherlich auch den einen oder anderen Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Keine Frage, und steigende Zinsen sind schlecht für die Anleihekurse. Mit anderen Worten, sie fallen. Jetzt sind wir ja in der umgekehrten Situation. Wir gehen relativ geordnet zurück, also wir machen einzelne Zinsschritte, die EZB ein bisschen früher, die Fed ein bisschen später als gedacht, etc. pp. Und umgekehrt ist es dann so, wenn die Zinsen dann fallen, dann steigen die Anleiherenditen. Ich glaube, die große Kunst nach vorne hinaus ist, sich diese Anleiherenditen, die wir heute haben, dieses höhere Zinsniveau auf die lange Sicht zu sichern und den Atem zu haben, das auch durchzuhalten. Also das, was man ja zurzeit sieht, ist, ja, Zinsen, ein Schritt in der EZB, kleiner Schritt nach unten, Fed, September, November, Ulrich hat es gerade gesagt. Das sind ja erst die ersten Schritte. Wenn die Inflation sich stabilisiert etc., kein Problem, wird es die nächsten Zinssenkungen geben. Kommt die Inflation über die Risiken wieder zurück, werden die Zinssenkungen ausgesetzt. Insofern reagieren die Anleihekurse entsprechend gegenläufig. Und es kann sein, dass so ein Rentenfonds, sage ich mal, zum Jahresende klassisch in Staatsanleihen investiert, vielleicht nur eine schwarze Null drauf hat, trotz einer Zinssenkung und entsprechend gestiegener Anleihekurse. Insofern heißt es dort ein bisschen Atem haben, ein bisschen Durchhaltevermögen zu haben, aus meiner Sicht, aber sich dieses Zinsniveau generell zu sichern. Und je länger die Zinsbindung ist oder die Laufzeit ist, umso überdurchschnittlich mehr profitiere ich davon.
Ja, also nochmal vielleicht so in meinen Worten zusammengefasst. Ich versuche das nochmal so zu transportieren. Also ich sichere mir jetzt quasi eine Anleihe, die noch 10 Jahre läuft, weil die noch einen hohen Zins hat, weil die ist schon vor 2 Jahren vielleicht oder vor einem Jahr begeben worden mit einem sehr hohen Zins. Die hole ich mir jetzt rein, lasse die da auch schön liegen, weil die bringt mir ja meine, weiß ich nicht, 3,5-4% vielleicht noch, wohingegen die neue Anleihe, die jetzt begeben wird, eben viel weniger bringt.
Exakt.
Genau, also so ein bisschen so, wie man es auch mit dem Tagesgeld machen würde, ne? Also ich suche mir jetzt halt was, wo ich mehr Zinsen kriege, und das lasse ich so lange liegen, bis ich irgendwo ein besseres Angebot finde vielleicht noch.
Ja, wobei beim Tagesgeld hänge ich natürlich unmittelbar.
Da schwankt es natürlich sofort, ist klar.
Sofort. Das habe ich bei den langen Anleihen nicht.
Ja, oder der ein oder andere kennt es vielleicht von seinem Baukredit. Da ist das ja auch so, ne? Da freut sich jeder, der 2022 noch einen Kredit abgeschlossen hat. Genau. Der freut sich heute, glaube ich. Da ist es genau andersrum halt. Jetzt hatten wir eben schon das Thema, USA hängt so ein bisschen hinterher mit den Zinssenkungen. Das ist ja eher ungewöhnlich, also sonst war es, zumindest habe ich das so abgespeichert, in der Vergangenheit immer so, dass die USA eigentlich vorgelegt hat und die EZB so ein bisschen hinterherkam, wenn man sich so die Zinscharts anschaut. Wenn wir jetzt so einen Unterschied haben, also in den USA sind die Zinsen noch höher als in Euroland jetzt beispielsweise, wird es dann nicht vergleichsweise unattraktiv, Euroland-Anleihen zu kaufen versus amerikanische Anleihen?
Könnte man erstmal so vermuten. Was Ulrich und mir als Volkswirten dann sofort einfällt, ist das Wort Zinsparität und dass der Zins über den Wechselkurs zum Ausgleich gebracht wird sozusagen. Sprich, wenn ich in US-Anleihen investiere, habe ich ein Dollar-Exposure. Und wenn ich ein Dollar-Exposure habe, dann habe ich ein Wechselkursrisiko zum Euro als euro-denominierter Investor. Und insofern könnte es mir passieren, dass ich zwar einen höheren Coupon vereinnahme, aber wenn ich die Dollar, die ich dann vereinnahmt habe, wieder in Euro tauschen muss, weil ich ja hier einkaufe und nicht in den USA, dann kann es sein, dass ich einen Verlust auf dieser Wechselkursposition erleide. Das ist die Theorie. In der Praxis gibt es da immer kleine Abweichungen. Zinsparitäten gelten in der Regel über sehr, sehr lange Zeiträume. Insofern kann man das machen. Aber es stellt ein zusätzliches Risiko dar. Also sprich, die von dir vorhin angesprochenen Schwankungen, Volatilitäten etc., die erhöhen sich damit. Insofern, ich glaube, das ist für den Privatanleger schon die hohe Kunst. Da wäre meine Empfehlung immer, auf einen Rentenfonds zu gehen, der international investiert, und das den Leuten zu überlassen, die jeden Tag auf den Bildschirm schauen.
Apropos Bildschirm schauen, kommen wir nochmal zu Rohstoffen. Da muss man ja auch genau hinschauen. Gold hat ja eine Riesenentwicklung hingelegt. Öl ist weiterhin natürlich absolut wichtig für die Weltwirtschaft, auch zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage. Also der Ölpreis gibt ja auch immer ein gutes Feedback, wie es so weltwirtschaftlich läuft. Wie haben sich denn die Rohstoffe Gold, Öl und vielleicht auch andere wichtige Ressourcen so im Jahr 2024 bisher geschlagen?
Ja, spektakulärste war Gold, weil wir hier neue Höchststände erreicht haben und die Entwicklung sehr kräftig war. Und das in einer Zeit, wo der Markt eigentlich davon ausgeht, dass die Zinsen jetzt nicht weiter steigen, sondern fallen. Bei fallenden Zinsen sagt man eigentlich ganz in den herkömmlichen Regeln zu Gold, wird eben die Goldanlage attraktiver. Das ist so. Aber das reicht vor allen Dingen nicht aus. Die Zinsen sind ja immer noch da. Und deswegen sind die Goldpreise eigentlich zu hoch gegenüber dem, was wir auch aus allen Berechnungsmodellen herausbekommen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich ein geopolitischer. Es gab mal eine Zeit, wo man meinte, man braucht das Gold eigentlich gar nicht mehr als Währung. Es ging los damit, dass die Amerikaner irgendwann gesagt haben, naja, wir heben die Goldbindung unseres US-Dollars zum Gold eben ganz auf. Und damit brauchten die Notenbanken auch gar keine Goldreserven mehr. Das ist viele, viele Jahre her mittlerweile. Und bis vor 20 Jahren würde man gesagt haben, naja, also wenn das so ist, dann, dass die Notenbanken kein Gold mehr brauchen für die Produktion ihrer Währung, dann wird der Goldpreis eben darunter leiden. War auch so. Was jetzt eben sich aber abzeichnet in den letzten Jahren, ist, dass Notenbanken entschieden haben, doch wieder Gold zu brauchen für ihre Tätigkeiten. Aus einem ganz anderen Grund. Nicht, weil sie ihre Währungen an das Gold wieder anbinden wollen. Das ist nicht sinnvoll. Das wissen auch alle Leute, die die Währung produzieren. Aber weil sie was ganz anderes vorhaben, nämlich sich von dem bisherigen US-Dollar-dominierten Finanzsystem unabhängiger zu machen. Wer Gold hat, insbesondere wenn er es im eigenen Tresor hat, ist unabhängiger von politischen Konflikten. Viele Notenbanken haben in den letzten Jahren gesehen, dass wenn tatsächlich große Sanktionsprogramme aufgelegt werden, die eben auch die Währung umfassen. Russland hat es jetzt eben mit dem Einfrieren der Währungsreserven ganz besonders erlebt. Und das ist für alle Schwellenländer ein Punkt zum Nachdenken und hat jetzt im ersten Schritt dazu geführt, dass man sagt, dann erhöhen wir unsere Goldreserven, weil es gibt keine Alternative zum US-Dollar. Wer auf dieser Welt bezahlen will, der macht das am einfachsten immer noch in US-Dollar und zwar an fast jedem Punkt der Welt. Soll nicht heißen, dass es so einfach ist wie in den USA mit Dollar zu zahlen, aber es ist am einfachsten und kostengünstigsten gegenüber anderen Währungen. Und das ist der Hintergrund, warum eben der Goldpreis jetzt so stark gestiegen ist, natürlich auch die Kryptowährungen. Und damit ist wahrscheinlich eine neue Weichenstellung erfolgt am Goldmarkt. Und es kann durchaus sein, dass das eben auch noch zu weiter höheren Goldpreisen führt. Ist aber wirklich ein sehr, sehr politisch dominiertes Spiel. Und wir wissen alle, bei politisch dominierten Preisen, da kann sich auch sehr schnell was ändern, auch wieder in eine andere Richtung. Das heißt also, diese Schwankungsanfälligkeit auch beim Gold wird bestehen bleiben. Die anderen Rohstoffe dieses Jahr eigentlich eher unspektakulär. Die deuten einfach darauf hin, dass wir eine Weltwirtschaft haben, die läuft, die wächst. Und das bedeutet natürlich immer noch mehr Nachfrage nach Rohstoffen. Auch Energiestoffe, auch fossile Energien werden ja immer mehr nachgefragt, obwohl die Welt sich lösen will dafür. Das liegt einfach an diesem Wachstum, was da ist. Und gerade in Schwellenländern führt das eben dazu, dass immer mehr physische Rohstoffe verwendet werden, darunter eben auch Energierohstoffe.
Wie sieht es bei den Energiepreisen aus? Das war ja auch so ein Thema, gerade zu Beginn der Russland-Ukraine-Krise, des Kriegs dort, dass gerade auch die Energiepreise Industriefirmen natürlich getroffen haben, aber auch den privaten Haushalt eigentlich getroffen haben. Man liest ja immer wieder, das wäre jetzt alles wieder günstiger geworden und alles wieder auf Vorkrisenniveau. Aber gefühlt bei den privaten Bürgern zumindest scheint es irgendwie nicht anzukommen. Wie ist es bei der Industrie? Ist es da besser?
Nein, also die Lage bei den Energiepreisen ist nun in Deutschland ganz spezifisch. Das ist sowieso von Land zu Land verschieden. Deutschland ist ein Land ohne eigene Energievorkommen. und ein Land, was sich eben sehr stark auch der Abkehr vom fossilen Energieträgern verschrieben hat. Und das führt dazu, dass wir zum einen am Fliegenfänger gehangen haben, als die fossilen Energiepreise so hoch gingen, weil wir müssen ja alles importieren, ob das Öl ist oder Erdgas, in der Russland-Krise. Das war der erste Schock, der ist abgeklungen. Das heißt also, die gesamte weltweite Energieproduktion an Öl, an Erdgas ist wieder auf dem Vorkriegsniveau und wird auch weiter verkauft. Das heißt, die Preise sind deutlich runtergekommen. Aber dann greift eben die zweite Problematik bei uns, die Abkehr von den fossilen Energieträgern. Und hier haben wir eben ein Wirrwarr in der Politik, durch das keiner mehr durchschaut. Das geht eben los bei den Industrieenergiepreisen. Es gibt ein so großes Gemisch und Geflecht von Subventionen, von Programmen, von Erleichterungen für unterschiedliche Firmen, dass die Firmen da kaum mehr durchsteigen. Ich weiß nicht, ob es die Ministerien überhaupt noch tun. Deswegen kann man gar nicht sagen, wo eigentlich die größte Betroffenheit von diesen hohen Energiepreisen stattfindet. Wir haben, wenn wir die Durchschnittspreise nehmen, eben höhere Niveaus als im Ausland. Das kann man darüber aber auch erklären, dass wir eben die Kosten für die neue Infrastruktur, für die regenerativen Energien umlegen auf die Energiepreise. Und da kommt natürlich dann höherer Strompreis raus. Alles in allem führt es dazu, dass die Energiepreise immer noch höher sind in Deutschland als in vielen anderen Ländern und dass die Firmen sehr große Unsicherheit haben, wie das in 10 Jahren aussieht. Und beides ist Gift für eine Firma, die ihre Produktion eben sehr stark mit Energie, Strom oder sonstige Wärme oder sonst was verwendet. Und damit sagt sich dann so eine Firma, dann gehen wir woanders hin, wo das besser ist. Und genau das ist passiert. Wir haben den Teil an der Industrieproduktion, den wir verloren haben, lässt sich ziemlich eindeutig in der energieintensiven Ecke verorten. 15-20% der energieintensiven Produktionen sind nicht mehr in Deutschland, sondern woanders. Die Industrieproduktion insgesamt geht jetzt nicht um 20% runter, sondern fällt leicht ab, sind so im Bereich von 5%, die wir eben unter den Niveaus der Vorjahre liegen. Das ist eben der Preis für unsere chaotische Energiepolitik.
Schauen wir vielleicht nochmal zu den Energiekonzernen. Die konnten ja im Zuge dieser gestiegenen Preise enorme Gewinne einfahren. Man hat ja das damals auch dann in der Politik diskutiert. Dürfen die das überhaupt? Profitieren die nicht jetzt eigentlich davon, dass wir da Sanktionen haben gegen Russland? Und sind die sogenannten Windfall-Gewinne waren da ein Thema. Hat sich das so ein bisschen wieder normalisiert bei den Energiekonzernen? Profitieren die weiterhin? Und die zweite Frage in dem Kontext ist, wenn wir jetzt die Umstellung haben, weg von fossilen, arbeiten die nicht viel mehr auch in Richtung erneuerbare Energien und kümmern sich vielleicht gar nicht mehr so viel um die vergleichsweise alten Technologien?
Also, wenn wir uns einmal die Gewinne anschauen und die sind sicherlich wieder normalisierter. Das kann man, glaube ich, so ganz pauschal sagen. Wenn wir uns die Energiekonzerne in Europa generell anschauen, dann ist es so, dass sie nach wie vor im großen Stil in erneuerbare Energien investieren. Aber, und das ist direkte Folge dessen, was Ulrich gerade schon gesagt hat, ist, das Tempo hat sich zuletzt deutlich verlangsamt. Sprich, die Regulierung und die Subvention und das ganze Wirrwarr darum führen dazu, dass diese Energiekonzerne schon selbst nicht mehr durchblicken. Und was mache ich, wenn ich unsicher bin? Ich mache nichts. Und genau das passiert auch in diesen Unternehmen. Und wenn man sich das aber mal anschaut, in Deutschland hatten wir jetzt gerade die Zahlen, wenn ich das richtig im Kopf habe, waren es 59% unserer Energieversorgung year to date, erfolgten über erneuerbare Energien. So viel haben wir noch nie gehabt. Das ist erstmal eine gute Nachricht für die Umwelt, aber wir sind halt Deutschland und ein kleines Land. Das darf man nie aus den Augen verlieren. Investieren die Energiekonzerne nichts mehr in traditionelle fossile Energieproduktion? Kann man so nicht sagen, weil wenn wir das in Deutschland hinkriegen wollen, bleibt es weiterhin bei der Dunkelflaute. Die werden wir nicht umgehen können. Das heißt, wir sind abhängig von diesen fossilen oder nuklearen Energieproduktionsstätten. Und insofern, die Idee war ja ursprünglich mal, dass wir das mit Gaskraftwerken auffangen, die einen Riesenvorteil haben. Die kann ich mit so einem Schalter an- und ausschalten und das geht sehr, sehr schnell. Ich muss nicht lange Ramp-Up-Zeiten haben, um so ein Kraftwerk hochzufahren. Insofern, das müssen wir weiterhin tun, denn ohne das wird es sonst irgendwann mal ganz, ganz dunkel in Deutschland. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass auch dort weiter investiert wird.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Feld, das man im Blick haben sollte, was auch so die gesamte wirtschaftliche Entwicklung angeht. Ich würde jetzt so langsam mal auf die Zielgerade einbiegen, auch wenn wir die ganze Zeit im Fußballbild waren, passt jetzt vielleicht nicht so gut. Aber schauen wir doch nochmal drauf. Ulrich, welche Erwartungen, Prognosen hast du denn für die Weltwirtschaft so fürs kommende Halbjahr, was so vor uns liegt? Was werden wir da sehen? Teil haben wir ja schon gehört jetzt eben. Ja,
ich denke, die Prognosen, die Wirtschaftsprognosen werden in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich vollkommen nach links auf den Schreibtisch geschoben werden, bis sie runterfallen, weil sie keinen interessieren. Wir haben wahrscheinlich ein Halbjahr voll von Politik vor uns. Wir werden voll von der Politik in Beschlag genommen werden. Also ich würde mal sagen, wer das Wort Präsidentschaftswahl schon jetzt nicht mehr hören kann, der hat schlechte Karten. Der tut gut daran, das Internet und das Fernsehen vollkommen abzuklemmen.
Wobei da natürlich auch einiges los ist, muss man ja mal sagen. Jetzt auch gerade nach der gerade stattgefundenen TV-Debatte in den USA ist ja da schon auch viel Bewegung drin. Das ist ja auch eher unüblich für so eine Vorwahlzeitraum. Ja. Ne?
Wer das Ganze natürlich als politisch interessierter Mensch verfolgt, was da auf der Bühne geht, ist natürlich auch sehr, sehr spannend in gewisser Hinsicht. Wir haben ja immer die Aufgabe die Frage zu beantworten, was heißt denn das jetzt wirtschaftlich und für die Märkte? Und wir haben die Unterschiede zwischen den bisherigen Wahlprogrammen, also ökonomischen Wahlprogrammen, soweit sie vorliegen, zwischen jetzt Trump und Biden, wobei eventuell ja wir in ein paar Wochen ganz, ganz neue Konstellationen haben können. Aber die bisherigen vorliegenden Informationen deuten eben darauf hin, dass es nicht die Wahl des Präsidenten ist, die das ökonomische Schicksal Amerikas entscheiden, sondern ganz andere Trends und Zwänge, sodass wir nach wie vor glauben, alle Kursbewegungen, die im Umfeld dieser Wahl passieren, sehr kurzfristig sein werden. Ich würde für mich persönlich längerfristiges Risiko unmittelbar aus der Wahl höchstens darin sehen, dass diese Wahl im Chaos versinkt. Das wäre wirklich eine Botschaft an die internationalen Kapitalmärkte, die wäre langanhaltend. Amerika nicht regierbar. Das ist sicherlich ein Risiko, aber alles andere, wenn wir dann im Anfang November dann einen neuen Präsidenten haben, der nächstes Jahr dann startet, werden wir wieder danach beurteilen, was für wirtschaftliche Entscheidungen fällt er und kriegt er auch durch den Kongress. Und die Auswirkungen auf die Märkte sind dann relativ begrenzt. Da gibt es eben, wie gesagt, andere Trends, die wir für wichtiger erachten. Deswegen, politisch ist das alles hochspannend. Ökonomisch müssen wir immer abschichten, was ist wirklich relevant.
Ja, und Jörg, welche Branchen sollte man denn vielleicht im Blick behalten im zweiten Halbjahr? Alles rund um KI habe ich schon mitgenommen, bleibt weiterhin, glaube ich, wichtig und spannend.
Ja, so wie manche Präsidentschaftswahl jetzt schon nicht mehr hören können, so kann ich KI manchmal nicht mehr hören, muss man auch ganz klar sagen. Also das Thema ist sicherlich in aller Munde und gut bekannt. Nichtsdestotrotz wird die Gewinnentwicklung in den USA an Breite gewinnen. Das heißt, es werden auch andere Branchen wieder interessant. Also es wird ein breiterer Aufschwung im S&P in der Gewinnentwicklung aus meiner Sicht werden. Und das Thema, was mich eigentlich umtreibt, ist, was ist denn der nächste Trend nach KI? Also KI ist gefleckt, weiß jeder. Und dann kommen wir eigentlich an die Fragen, was wäre so das nächste am Kapitalmarkt? Und da kann man sich jetzt vielleicht das eine oder andere vorstellen. Also ein sicherlich ganz klarer Trend ist auch Verteidigung, würde ich sagen. Da ist ja absehbar, wie die Budgets erhöht werden müssen. Ein anderer Trend, der ist auch nicht neu, aber der könnte nochmal an Momentum gewinnen aus meiner Sicht, insbesondere mit dem jetzt beginnenden Ausscheiden der Babyboomer aus der Arbeitswelt, ist das ganze Thema Demografie. Das wären noch so zwei Themen, die ich mal so ganz spannend finde.
Ja, dann vielen Dank an euch beide für den tollen Überblick über das vergangene Halbjahr und vielleicht auch den kurzen Ausblick schon mal nach vorne. Ich glaube, das zweite Halbjahr, Ulrich hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, das wird sehr politisch werden und wir werden sehr viele politische Börsen sehen, glaube ich, wo kurze, schnelle Reaktionen auch mal stattfinden. Also ich bin auch sehr gespannt, was jetzt mit der US-Wahl passiert, wie es da weitergeht. Da werden wir sicherlich auch ja im Podcast immer wieder drüber sprechen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Themen haben, Fragen haben, Ideen haben, was wir mal besprechen sollten, dann schreiben Sie uns einfach gerne eine E-Mail an podcast@dk.de. Wir starten jetzt in die zweite Halbzeit 2024 und ich darf schon mal so viel versprechen, wir bleiben auch weiterhin dran am Puls von Wirtschaft und Börse, auch in den nächsten, hoffentlich wieder 100 Folgen, die wir jetzt ja schon hinter uns haben. Also vielen Dank schon mal fürs Zuhören an Sie alle da draußen und vielen Dank an euch beide für die guten Informationen und das tolle Gespräch. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.